Ja, möchte jemand von Ihnen noch, weil wir haben ja einfach unter dem Diktat der Zeit da Schluss gemacht oder so. Will da, ist da jetzt jemand noch, sagt, meine Frage ist nicht beantwortet oder wie geht es jetzt weiter oder wie sieht das aus? Bitte?
Eigentlich wollte ich nur der Hörer des Wortes, wir haben die 3 Religionen gehabt, aber die Muslime haben nur den Koran eigentlich oder der wird zum Lesen. Also inwiefern hört ein Muslim überhaupt, so wenn ich mit Muslimen rede, die sagen eigentlich, Gott spricht nicht mit Menschen, sondern die haben den Koran, sein Gesetz und das müssen wir befolgen.
So ist es.
Sie sind auch nur beim Interpretieren,
ja,
und nicht beim Hören.
Ja, also das kann man so sagen, weil tatsächlich ist ja auch so, dass nach den Schilderungen hier nicht Gott oder auch ein Bote Gottes, der Engel Gabriel, zum Mohammed geredet hat, sondern er hat ihm ja den Koran wie ein Tuch aufs Gesicht gedrückt, sodass er ihn dann einfach also von dort her abgeschrieben hat. Also das Hören ist hier mehr also als Metapher gemeint, aber der Sache nach ist ein Hören, das heißt, das hat sich niemand ausgedacht, sondern Gott verlautbart sich. Jetzt sagen wir eher sich. Ein Muslim wird sagen, nein, seinen Willen. Weil
ist
Gott.
Der Mohammed ist gestorben.
Ja, ja, der Mohammed ist sowieso nur ein Prophet. Der hat nicht das Gewicht. Ich meine, er hat. Ja, ja, nee, weil es halt der oberste Prophet ist. Nur ihm ist der Koran offenbart worden. Also man könnte das dann vergleichen bei uns eher nochmal mit der Mutter Jesu Christi oder so. Das sage ich jetzt mal so. Das ist also nicht jetzt also politisch also in Ordnung oder so etwas oder belegt durch irgendwas. Aber so würde ich das ausdrücken. Also völlig klar ist, Mohammed ist sein Prophet. So heißt das Bekenntnis. Gott ist Gott und da gibt es nur einen und Mohammed ist sein Prophet. Und Prophet ist er, weil ihm via Engel Gabriel der Koran zuteil geworden ist. Und dass der nochmal Erklärungen braucht, das sagen die Muslime als allererste, deswegen gehören ja die sogenannten Hadithe da alle dazu. Also was hat der Mohammed selber schon gesagt, was haben dann die Kalifen gesagt, die weiterkamen? Das ist ja eine ganz große, so wie also im Christentum wir sagen, wir haben einerseits die schriftliche Bibel und haben dann nochmal die mündliche Überlieferung. Oder bei den Juden, wir haben die geschriebene Tora und wir haben die ungeschriebene Tora, die nochmal in großer Fülle dazugehört. So ist das natürlich im Islam auch so, dass sie also außer dem Koran nochmal die Auslegung des Korans haben, weil der eben selber nicht einfach so verständlich und lesbar ist. Das muss man also nochmal dazu sagen. Aber da behaupten sie, das sei jetzt, und mehr gibt es gar nicht von Gott, das sei eben genau der Fehler, also die wirkliche Blasphemie bei den Christen, zu behaupten, Gott selber hat erstmal einen Sohn und der noch obendrein Mensch wird. Und auch die Juden, dass sie sagen, das ginge das so bloß um das jüdische Volk da so herum für sich, das kann ja nicht stimmen mit diesen Erzählungen. Ich muss also einen deutlicheren Unterschied zwischen Gott und uns machen. So wie es ja in einzelnen Texten im Alten Testament auch steht, so hoch wie der Himmel über der Erde sind die Gedanken des Ewigen über euren Gedanken oder so. Da gibt es ja auch Texte genug in dieser Weise, die aber nicht so wirksam geworden sind, sondern im Bewusstsein der Leute hat man so den Eindruck, also die Kirche, die hat so einen unmittelbaren Zugang zu Gott und weiß da genau, wie das weitergeht und hat sich daraufhin festzulegen. Das ist ein Punkt, was zum Beispiel in seinem neuen Buch Gräshage, ich finde, dass der von den Theologen, die nicht Bischof geworden sind, also jeden von den Lebenden, also der das weitreichendste ist, der hat ja nochmal so ein dickes Buch geschrieben über Maria und Kirche. Und der sagt eben, es müsste dieser neue Schritt kommen, dass die Kirche auch ein Stück Bescheidenheit lernt und nicht meint, sie könne also alles so in Rubriken und Formen gießen, den Glauben, sondern das muss etwas offener bleiben. Tatsächlich ist ja ein Unterschied, das hatte ich vor ein paar Mal angesprochen, wenn Sie sich erinnern, das eine ist der Glaube und der ist keine Hypothese, sondern das ist eben eine Überzeugung und daraus sollte man leben und sterben und dafür sterben können oder so. Und dann gibt es daneben ein Verstehensbemühen um diesen Glauben. Das nennen wir Theologie. Und das sind, da widerspreche ich jetzt dem Kollegen Kreiner nicht, also dem Fundamentaltheologen an der Uni, das sind dann Theorien. Deswegen gibt es verschiedene Theorien, wie die Erlösung zu denken wäre, ob eher Geburt oder Kreuz und wenn Kreuz, wie dann eher oder so ähnlich. Das sind Theorien, die auch irgendwie verlassen werden können und aufgegeben werden können und sind nicht gleichzusetzen mit dem Glauben als Glauben. Und da kann man sagen, dass es sicher eine Gefahr der römischen Kirche ist, durch diesen ganzen römischen Stil, dass hier Glaube und Theologie, römische Theologie, zu sehr in eins gesetzt wird. Und dass man ein deutlicheres Bewusstsein haben könnte davon, dass auch die Theologie Roms nochmal eine eben Theorie ist und nicht der Glaube selber. Natürlich ist das Lehramt dafür da, um den Glauben zu schützen. Das ist gar keine Frage. Aber ob das jetzt dann in jedem Fall der idealste Weg ist, ist eine andere Sache. Sie erinnern sich, ich hatte es schon mal so formuliert, zu sagen, ich kann natürlich nicht als guter Katholik sagen, ein Dogma ist falsch. Aber ich könnte sogar mit Gründen also sagen können, dass es als ein Dogma verkündet wurde, war falsch. Das ist nochmal ein anderer Satz. Den sollte man sich auch 10-mal überlegen, bis man sowas sagt. Das ist völlig klar. Ich behaupte nicht, dass man das von einem sagen muss, aber ich will einfach nur sagen, so prinzipiell geredet, so kann man reden und ist dann muss kein schlechter Katholik sein, weil ich das nochmal unterscheiden muss. Also die Weise, was dort geht, und so herrschen natürlich in Rom bestimmte Theologien. Je nachdem, wer jetzt dort Papst ist, kommt aus einer bestimmten theologischen Schule, aus einer bestimmten theologischen Prägung, hat da eher größere Verwandtschaft dazu oder nicht. Die einen eben mehr zur, das geht auch zur Spiritualität, die einen sind den Franziskanern näher, die anderen den Benediktinern, die nächsten den Jesuiten oder so, was es halt so gibt. Und so auch in den verschiedenen Formen jetzt theologischer Strömungen, dass die einen näher also bei Augustinus sind und die anderen eher beim Thomas oder so etwas. Damit ist einfach zu leben. Und das ist in der Struktur der Menschen liegt und unserer Schwächen, dass jemand, der da jetzt an solchen entscheidenden Stellen sitzt, in der Gefahr ist, seine Sicht der Dinge gleichzusetzen mit den Dingen selber. Das ist einfach fast zu erwarten, da soll man sich nicht groß darüber aufregen. Nicht? Muss immer wieder kontrolliert werden nochmal, das ist klar. Aber man sieht es ja historisch, wenn man guckt zurück, was da jeweils zu welchen Zeiten da war und in besonderer Weise bevorzugt wurde und Geltung hatte, wann wurden welche Dogmen beschlossen, wann wurde was wo verurteilt oder auf den Index gesetzt. Das kann man ja, das zeigt ja die Theologiegeschichte. Aber Sie wollten nochmal nachfragen.
Grundmissverständnis, was mir oft begegnet ist, die Vorstellung, glaube ich, sei etwas, was man speichern und konservieren kann. Einpacken und dann ist da.
So ist es.
In Wirklichkeit aber ist es der Zugang zur Quelle.
Das sehr schön. Zugang genau zur Quelle. So. Ja.
Nichts anderes. Ja. Ich kann ja. Gott nur verstehen, wenn ich ihn höre. Jetzt.
So ist es. Ja, ja. Im und hören jetzt in diesem übertragenen Sinne, also ob ich das mit den Ohren mache oder mit den Augen, das steht erstmal noch dahin, nicht? Sondern das heißt, ich lasse mir gesagt sein, so wie wir das so sagen. Also nicht ich denke mir es aus, sondern das meint ja Paulus, wenn er sagt, der Glaube kommt vom Hören, nicht? Es wird mir gesagt. Luther sagt ab extra. Also das geht nicht von mir aus, das ist ja genau die Diskussion, die ich mit Drewermann hatte, der jetzt also in diesem Jahr ja da 75 wird und dann ist mir das jetzt eine große Debatte, wo das wieder auftaucht, so diese Fragen, der eben ja sagt, zum Beispiel damals in einem großen Band zur Einführung in seine Kommentare auch zum Neuen Testament, dass er sagt, Jesus ist so weit weg von uns, 2 Jahrtausende, dass man das sich so vorstellen muss, wir sind eben so weit in der Wüste, dass wir unmöglich zu der Oase zurückgehen können, wo wir vor 2000 Jahren weggegangen sind. Das schaffen wir nicht, sagt er. Und deswegen müssen wir, statt zurückzugehen zu dieser Oase, wo das Wasser Jesu war, müssen wir an der Stelle, wo wir sind, nach unten graben und dann kommen wir dort unten auf die Wasser, die dort drinnen sind und aus denen auch die artesischen Brunnen kommen und aus denen auch Jesus gelebt hat. Und dieses Wasser sind die Bilder in unserer Seele. Und deswegen seine Idee und sein Kampf dafür, ich muss ja ausgehen von den innerseelischen Bildern, ich muss Mythen und Märchen interpretieren, und zwar heute, und es hat keinen Sinn, also zu meinen, man müsse da jetzt die 2000 Jahre zurückgehen. Das ist eine seiner Grundaussagen gewesen immer. Und das ist eben gerade nicht das, was man als vernünftiger Christ sagen sollte, behaupte ich. Nicht? Aber das ist genau dieser Versuch. Und die Frage ist, wo löst sich das auf und wo hat sich das heute nicht zu einem Großteil auch tatsächlich in den theologischen Fakultäten ausgebreitet, dass die Leute sagen, nein, nein, das haben die damals so gemeint und gemacht und wir müssen gucken, wie wir heute damit umgehen. Der große Name dafür war vor im letzten Jahrhundert Bultmann, der gesagt hat, ich muss eine sogenannte existenziale und existenzielle Interpretation machen. Und nicht also gucken, was dort steht, sondern was sagt das für meine Seele, für meine Existenz. Also ich, Heidegger hat da gut verstanden, wie die da in Marburg waren. Ne? Und haben das in dieser Form versucht durchzuziehen. Und das ist eben gerade nicht das, behaupte ich, was eigentlich hier gemeint ist. Sonst ist tatsächlich die Last der Geschichte, die hier hineingehört. Ganz wie Sie sagen, ich muss wirklich darauf zurückgehen und muss sehen, wo wird das bewahrt. Und da wird es eben bewahrt, immerhin, so wird ja gesagt, dass die Kirche als Ganze nicht aus der Wahrheit herausfallen kann. Aber wie weit das dann trotzdem gehen kann, das haben wir in der Kirchengeschichte erlebt immer wieder. Nicht, dass es da wirklich sehr weit gehen kann, sodass deswegen ja also dann immer wieder Theologen, auch eben Balthasar und Rahner jeweils einen Aufsatz geschrieben haben über die Kirche als die keusche Hure, Casta Meretrix. Nicht, weil schon die Kirchenväter diesen Ausdruck benutzt haben, aus den Streitreden zwischen Gott und seinem Volk bei den Propheten, dass das schon von Gott und Israel so gesagt wird, bei Hosea zum Beispiel und Ezechiel, und dass es von dort her die Kirchenväter dann schon aufgenommen haben. Und da haben dann wieder auch, also sowohl Rahner wie Balthasar, bei denen taucht das auf, auch wieder. Also dieser Gedanke, dass die Kirche zwar einerseits heilig ist, aber dass sie zugleich nicht bloß einzelne Glieder da drinnen sündig sind, sondern dass sie auch nochmal als Institution und in ihrem Apparat und in all dem auch nochmal in aller Heiligkeit sündig und in aller Sündigkeit heilig ist. Da sagen natürlich viele Leute, was spinnt ihr da herum, anstatt hier zu sagen, das ist eben ein Laden und der ist so, wie er ist. Nicht? Das ist eben der Anspruch, bleibt genau bestehen. Das ist richtig. Deswegen haben die auch im Credo diese weiteren Prädikate da drin, also heilig, katholisch, apostolisch oder so, ne? Wird da ja aufgeführt. Aber zugleich gehört dazu sündig. Und das hat man in der Neuzeit ziemlich überschlagen. Das kann man auch sagen, dass das im römischen Verständnis der erstmal nicht auftauchte.
Aber wäre denn die Erkenntnis, dass ich, also unabhängig des Brunnens, der da ist, der immer quillt,
ja,
trotzdem, dass ich merke, ich meine, das zur Selbstüberprüfung, wie weit ich vielleicht von dem entfernt bin. Also ich meine, weil sonst ist so eine Beliebigkeit auch mit einer lang zurückliegenden Schrift.
Sie haben völlig recht, ja, ja. Nein, nein, das gehört auf jeden Fall dazu, ja.
Ich meine, da ein Stück hat der
hat er, ja, natürlich hat er da recht. Ja, klar.
Da muss ich ja dieses Problembewusstsein haben, dass da viel dazwischen ist.
So ist es, das muss ich unbedingt haben. Ja, ja, stimmt, ja.
Wenn da nicht ein Problembewusstsein da ist,
so ist es.
Ja, ja. Wie soll ich mich denn wirklich annähern?
So ist es.
Von daher kann ich das nicht so eins zu eins immer.
Überhaupt nicht.
Es gibt natürlich einen Weg eins zu eins, klar, glaube ich schon. Aber erstmal würde ich sagen, grundsätzlich muss ich da schon ganz inwendig verwandelt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Rahner würde Ihnen als allererstes sofort zustimmen. Das ist klar, das sehen wir ja, das ist ja der Nutzen von, so wie von Philosophiegeschichte, wie von Theologiegeschichte, dass man, wenn man da guckt auf so verschiedene Zeiten, merkt man einfach, wie die auch große Theologen dieser Zeit Kinder ihrer Zeit waren. Natürlich, wenn man den Thomas studiert, ist das eben ein mittelalterlicher Autor. Und das hat an allen möglichen Stellen massive Grenzen, wo wir sagen, so kann das nicht, das war damals so verständlich, können wir heute nicht mehr vertreten. Auch die Kirchenväter, das ist die Spätantike und da ist das und das und davon kann man sich an vielem was abschneiden und dazu lernen und bei anderen wird man sagen, nein, das ist zeitgebunden, das kann nicht dazu gehören. Und das kehrt natürlich wieder auch bis in die Gegenwart, Sie haben, ja, ganz völlig klar. Also das, da wollte ich überhaupt nicht dagegen reden, gut, dass wir das wirklich ansprechen, nein. Die Weise, wie jeder Einzelne und wie auch die Kirche zu jeder Zeit glaubt, ist nicht der ganze Reichtum des Glaubens. Rahner hat immer den Unterschied gemacht zwischen dem Katechismus des Herzens und dem wahren Katechismus. Keiner hat den ganzen Glauben in voller, auch die Kirche als Ganze nicht, jetzt im Querschnitt genommen. Jeden Querschnitt steht irgendwas im Vordergrund und anderes kommt zu kurz. Oder anderes wird zu sehr übertrieben. Also wir hatten zum Beispiel eine Phase, heute behaupte ich, ist es nach wie vor noch so, das ist auch das, was Grieshage in diesem neuen Buch der über Maria Kirche da sehr schön gezeigt hat. Heute haben wir natürlich ein irres, witziges Dürrland. Wo kommt bei Katholiken Maria überhaupt noch vor? Schließlich ist es die Mutter Jesu. Nicht? Und also in Bayern ist es immer noch besser als woanders. Also auch wenn man einfach das neue Gebetbuch nimmt, sind immer noch mehr Marienlieder auch im Diözesanteil bei den bayerischen Diözesen drin als in anderen. Aber im Ganzen sind es natürlich weniger, als es im alten Lob Gottes war. Und, aber wenn Sie mal gucken, was es vorher für Disputationen über Maria gab, also dass zum Beispiel Leute da im 19. Jahrhundert darüber nachgedacht haben, wie weit Maria schon im Schoß ihrer Mutter schon gewusst hat über die Göttlichkeit Jesu Christi. Hat sich da irgend so ein Theologe ausgedacht, das müsste man doch eigentlich vertreten oder so. Also es gibt wirklich also Absurditäten nach der einen Seite und Übersteigerungen. Nach dieser Formel, de Maria numquam satis, über Maria kann man nie genug sagen, ne? Das kamen eben solche komischen Sachen heraus, sodass das irgendwann zu erwarten war, dass das mal so umschlägt. Jetzt ist es natürlich nicht in Ordnung, wie es jetzt ist. Der Papst hat stark drin aus seiner und aus der Jesuitenerfahrung auch. Also die Marianischen Kongregationen war der dritte Orden der Jesuiten, jahrhundertelang. Die sind eingetreten, die haben zweierlei immer, nicht immer, also seit es da war, mit voller Wucht vertreten, bis Paterana auch noch. Das eine ist also Maria und das andere ist Herz Jesu. Das hat er noch also mit bei diesen Sammelbänden oder so geschrieben und diese Geschichten und da hat zu Anfang des letzten Jahrhunderts noch der Papst Jesuit noch extra zu aufgefordert oder so. Also das waren zwei Grundgedanken, die Jesuiten als papsttreue Gesellschaft Jesu nochmal in besonderer Weise propagiert haben, die beiden Dinge. Während die in der Reformation die beide keine Rolle spielen. In dieser Abgrenzung auch nochmal, sodass sich das nochmal gegenseitig dann auch wieder nochmal zuspitzte, wie so etwas dann immer läuft. Nicht? Also, dass man wirklich zeigen kann, wie zu jeder Zeit irgendwelche Dinge im Vordergrund standen und zum Teil auch zu sehr im Vordergrund und andere Dinge zu sehr im Hintergrund, weil wie sieht es denn richtig aus? Wer kann denn das in der ganzen Fülle also leben und verwirklichen, sei es als Privatmensch, sei es als irgendein Orden? Deswegen haben die Orden ihre verschiedenen Spiritualitäten. Franziskaner sind keine Benediktiner und Benediktiner sind keine Kapuziner und keine Jesuiten und was weiß ich, nicht? Weil das einfach verschiedene Formen des Christentums und wenn es je kommen sollte vor dem jüngsten Tag zu einer Vereinigung der Kirchen, dann bleibt es immer noch dabei, dass physiognomisch die Christlichkeit der Ostkirche eine andere ist als die der Westkirche und dass die Christlichkeit der Reformation eine andere ist als die katholische, also das eine mehr so nordisch und das andere mehr so mittelmeerisch-südlich oder so, mit einer ganz anderen Physiognomie auch. Das ist doch völlig klar. Und da kann keiner das Ganze haben. Sondern jeder hat einen Aspekt und das ist ja der Punkt, wo ich dann nochmal immer dagegen kämpfe, zu sagen, wir können nicht den gemeinsamen Nenner suchen, der nicht umsonst fälschlich immer der kleinste gemeinsame heißt. Denn wir suchen ja den größten, aber der ist schon klein genug. Sondern wir müssen tatsächlich die Eigenheiten der jeweiligen Gemeinschaften zusammenführen. Das war ja der Vorschlag von Rahner und Fries in diesem letzten Band, damals in der Quaestio, die dann sehr attackiert worden ist, damals noch von Ratzinger auch sehr scharf kritisiert worden ist, wo die gesagt haben, es muss doch nicht jeder zu allem verpflichtet werden, sondern man sollte diese Fülle in das Ganze mit hineinnehmen. Dann sollen also die Katholiken mehr Maria verehren und die Protestanten lassen es halt ein bisschen, sie müssen ja nicht gleich so loslegen wie da ein Satireblatt da in Frankreich, nicht? Also, sondern sie können ja den Mund halten dann dazu, zu dem Thema, wenn sie das nicht so wollen, nicht? Sodass so jeder von sich einbringt, so wie immerhin die katholische Kirche seit dem Vatikanum die Bibel neu entdeckt hat. Nicht, die jetzt dann eben, sie wurde liturgisch schon immer beräuchert und wurde also dann da vorgetragen, Dinge, aber wie sie jetzt getragen wird und dann zwischendurch nochmal, das ist schon neu nach dem Konzil geworden. Nicht? Also dass wirklich man sagen kann, ich muss nicht alle auf alles verpflichten, weil das überhaupt nicht geht. So, warum sollen dann nicht die verschiedenen Physiognomien bleiben? Pater Rahner hat immer gesagt, es gibt bei den Jesuiten alles. Da gibt es Kapuziner und Benediktiner und Salesianer und quer durch alle möglichen Sorten von Menschen, die da jetzt in dem Orden sind. Nicht? Und das, was er da für die Jesuiten sagt, gilt für jeden Orden. Wenn man einen Orden ein bisschen besser kennt oder ein Kloster oder zwei, das reicht schon, um zu sehen, wie verschieden also Benediktiner da sein können und wie der eine ein bisschen mehr jesuitisch und der andere ein bisschen mehr franziskanisch und so. Warum? Why not?
Wäre denn das Herausarbeiten der Unvereinbarkeiten? Weil man hat ja wesentlich viel bei Köln und bei allem eigentlich die Vereinbarkeit.
Ja.
Da weiß ich noch, kommen ja vieles nach.
Eben, hier gehört es mir genau um, ja, genauso, ja.
Diese Unvereinbarkeiten, das macht ja so unerquicklich alle Diskussionen auch im Fernsehen, weil man ja den entscheidenden Punkt gar nicht nimmt.
So ist es, so ist es. Denn,
ja, also ganz entspannt
ja,
ist
immer, wenn ja. Also dafür würde ich plädieren.
Das Unvereinbare. Ja. Und dann würde natürlich eher auch jetzt, sagen wir, in der islamischen Welt,
ja,
sehr viel leichter, dass sie sehen, was jetzt da passiert, ist unvereinbar, weil erst dann muss ich dann nicht als Imam da im Schweizer Fernsehen stehen und rum, ja, wir müssen neue Konzepte entwickeln. Das war seine einzige Antwort für Mitgefühl, weil er wurde gefragt, ja, wie fühlen Sie das,
ja,
was da passiert ist. Dann sagt er, ja, wir müssen neue Konzepte, wie man da oben umgeht. Ja. Aber er war nicht in der Lage, ein Mitgefühl, weil er eben das gar nicht gesehen hat, dass das unvereinbar ist unter Umständen,
ja, mit seiner. Eben, und das muss man doch sagen können.
Also man muss da eine ganze,
ich finde auch, ja,
arbeiten.
Finde ich wunderbar, wie Sie sagen. Ich meine, das gilt doch erstmal, also der Nietzsche würde sagen, das gilt für jeden einzelnen Menschen. Das war einer der letzten Texte, die wir im letzten Jahr noch gelesen haben, wo er sagt, die großen Leute sind zugleich die, die sich nochmal diese Gegensätze in sich selber haben, diese Spannung. Und die Gegensätze sind überall, wo das geht mit dem Zweierbeziehung los. Natürlich, niemand ist so unvereinbar wie Männer und Frauen, nicht? Trotzdem probieren die immer noch wieder eine Ehe oder so Sachen, nicht? Also, was heißt das eigentlich in dieser Unvereinbarkeit? Wo es da keinen Sinn hat, da auch wieder auf so einen kleinsten, eben nicht kleinsten, aber eben doch gemeinsamen Nenner zu gehen, sondern genau diese Unvereinbarkeiten einzubringen. Und deswegen würde das hineingehören, also innerhalb schon jeder der Kirchen, also in der katholischen Kirche wären das schon diese verschiedenen Richtungen und Orden und Spiritualitäten, dann wäre es in der Christenheit wenigstens also diese drei großen Formen, also die Religion der sogenannten Orthodoxie, dann also die im Westen die römische und die Kirchen der Reformation. Nicht? Das wären ja schon Formen, obwohl jede dieser Formen für sich selber schon an eigenen Unvereinbarkeiten leiden und die auch nicht auflösen können und harmonisieren können. Und das geht bis zur Unvereinbarkeit Jesu. Bringen Sie den mal auf einen Nenner. Das haben immer wieder Leute probiert. Wie viele Leute haben schon ein Jesusbuch geschrieben? Auch Guardini. Aber wenn Sie das lesen, das ist ja ein tolles Buch, der Herr, und da sind eine ganze Reihe Leute, sagen, sie sind nur mit diesem Buch zum Beispiel durch die trockene Scholastik durchgekommen in ihren Studien. Dass man das immer wieder da lesen oder hören kann. Aber es ist ein ganz bestimmter Jesus. Es ist der Jesus vom Romano Guardini. Nicht? Das ist einfach da so in der Form. Und so gibt es deswegen diese Menge, wenn man da eine Reihe von diesen Büchern gelesen hat und sieht, es ist immer eigentlich derselbe, aber wirklich so verschieden in diesen Büchern dort drin. So wie eben auch jede Zeit, man kann ganz banale Sachen gehen, schreibt wieder ein neues Goethe-Buch oder schreibt wieder was Neues über Cäsar oder Cicero oder so, was ja auch zu allen Zeiten immer wieder nochmal neu dargestellt und erscheint. Und man kann nicht einfach sagen, das ist falsch. Aber man kann die auch nicht irgendwie jetzt so à la Hume übereinander legen und dann sagt man sich so, die Kopie da draus, das ist es dann so ungefähr. Das geht eben nicht.
Gut unterscheiden müssen wir dann doch wohl, das ist gegensätzlich, unvereinbar, widersprüchlich.
So ist es. Das war ja mein wichtiger Unterschied. Nicht? Also Gegensatz und unvereinbar gehört für mich zusammen. Es gibt vereinbare Gegensätze und es gibt unvereinbare Gegensätze. Aber nochmal was anderes sind eben Widerspruch. Das geht eben nicht. Bei Widersprüchen kann nicht beides wahr sein. Das muss man unbedingt festhalten. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn ich Relativismus vernünftig fasse. Relativ ist Wahrheit immer. Aber Relativist bin ich, wenn ich behaupte, Widersprüchliches sei beides wahr. Das geht nicht. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Und bei unvereinbar lag mir ja so dran, dass wir eben, weil wir nicht, liebe Gott, sind da oben drüber, nicht den Punkt haben, wo wir sehen können, wie sich das zusammen versteht. Wir gucken nur von unten hoch und da kriegen wir es nicht richtig hin. Und das logische Bild dafür hatte ja schon der Nikolaus von Kunz. In der, Sie wissen, das Beispiel hatte ich ja schon öfter hingeschrieben. Hier schreibe ich hin Animal, also Lebewesen. Und hier schreibe ich Animal Rationale und Animal Non-Rationale. Und schreibe hier hin Tier und hier Mensch. Und manche schreiben jetzt hier oben Tier hin und sagen, der Mensch ist ein Tier. Das verwechselt die Dinge, denn hier bin ich beim Genus, bei der Gattung. Und hier bin ich bei der Spezies. Das ist die Art. Das ist ein Schritt drum. Und auf der Ebene der Art habe ich Verschiedenheiten, zum Beispiel spitzer Winkel, rechter Winkel, weiter Winkel. Hier oben habe ich einfach nur Winkel. Hier oben habe ich einfach Dreieck und hier unten kann es rechtwinklig sein, spitzwinklig, gleichseitig oder was weiß ich. Oder so. Und da auf der Ebene gibt es dann hier Dinge, die man auch so formulieren kann, dass sie widersprüchlich werden, nämlich spitzwinklig oder nicht spitzwinklig zum Beispiel. Das ist ein Widerspruch. Das geht nicht zugleich. Aber auf der Ebene kann ich sagen, beides ist ein Dreieck. Also das, was schon auf der logischen Ebene abgebildet werden kann, das ist nicht identisch damit, habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, es ist ein Bild, was der Kusane dafür findet, um das zu zeigen, wo es auch Verstandesleute, die sonst das etwas sagen, was Rätsel da, Blödsinn daher, das ist ja vielleicht Poesie, aber noch nicht mal vernünftig gedacht, dass ich sagen kann, auch wenn du logisch denkst, kommst du an solche Probleme. Ich gebe dir hier mal ein Beispiel, damit du ein bisschen bescheidener wirst. Dann wäre das so ein Punkt. Das auf der Ebene nochmal, rational, non-rational, das ist keine Unvereinbarkeit. Sondern das ist ein Widerspruch. Aber nicht A. Auf der Ebene. Aber ans Höher gerichtet, kein Problem. Und so müsste man also gucken, auch auf dieser Ebene jetzt dogmatischer Festlegungen. Die wollen ja eigentlich nur ausschließen, was nicht in Frage kommt, als Antwort auf irgendwelche Streitigkeiten unter den Theologen. Man sagt, so geht's nicht. Und dann, das hat Schmaus immer so gesagt, hat gesagt, das Dogma selber ist wie ein Wegweiser, der zeigt, wie es weitergeht. Er hat Dinge ausgeschlossen als Irrwege, die Leute vorher probiert haben. Zum Beispiel der Arius, der gesagt hat, ja, Jesus Christus ist mein Großgeschöpf oder so ähnlich. Nicht? Und er hat, nein, das kommt nicht in Frage, sondern er ist Gott von Gott und Licht vom Licht, gezeugt, nicht geschaffen. Aber was das jetzt genau heißt und wie das geht, dass die zweite Person der Gottheit wird damit nicht begreiflicher als vorher. Es wird nur ein Versuch, es zu verstehen, ausgeschlossen. Und dem wird gesagt, der kommt nicht in Frage. Und so müsste man das bei all dem untersuchen, also statt zu sagen, ich habe jetzt hier nun die Formel der Formeln und damit ist die Sache klar, zu sagen, nein, ist überhaupt nicht klar. Klar sind Dinge, die ausgeschlossen sind. Wie das jetzt im weiteren Verständnis ausgelegt werden kann, das muss man probieren. Und das war genau das Problem eben von Pater Rahner, dass er versucht hat, in diesem Umbruch, ich muss raus aus dieser Scholastik, das ging so einfach nicht mehr. Wie komme ich ins Gespräch mit heutigem Denken? Wie kriege ich das hin? Da muss man sich nicht wundern, dass manche Leute gesagt haben, nein, so geht das nicht. Wo bleiben die doch hier selbst so erprobten und erwiesenen Geschichten? Damit kamen wir doch zurande. So, ja, ja, aber um welchen Preis? Was wurde einfach ausgeschlossen oder weggeworfen, während doch was dran ist? Eben, zum Beispiel eben diesen Punkt, dass ich einfach sagen kann, was heute jetzt gesagt wird, das ist dann schon das Ganze. Sondern dass man sagen kann, nein, wahrscheinlich sind es Punkte, wo man ich im Rückgriff wieder auf die Vergangenheit was aufschließen kann. Und das haben wir erlebt in den letzten anderthalb Jahrhunderten, die Wiederentdeckung zum Beispiel der Kirchenväter. Das war die Erneuerung der Theologie in der katholischen Kirche. Dass man die Kirchenväter wieder entdeckt hat, alle die großen Leute, Lübeck, Rahner, Balthasar, alle haben sie angefangen, das habe ich angesprochen, mit den Kirchenvätern. Und diese andere Art zu denken hat also dann Möglichkeiten befruchtet und Dinge wieder aufgeschlossen, die vorher einfach nicht sichtbar waren. Also gerade nochmal von dort her dann wieder zurückgehen und sehen, ich muss von damals nicht bloß diesen Weg gehen. Das ist ein Weg, ja, aber nicht der einzige. Sondern ich kann auch versuchen, einen anderen Weg zu gehen und da mitzunehmen. Immer im Bewusstsein, dass es nicht widersprechen darf dem anderen gegangenen Weg, denn wenn der gegangen worden ist, in der ganzen Form kann er nicht einfach schlechterdings falsch sein. Das kann man, das ist jetzt keine philosophische Aussage, natürlich sondern eine theologische. Weil da gesagt wird, es gibt das Lehramt und die Leitung des Geistes, die nochmal die Kirche als Ganze weiterleitet. Nicht? Das steckt ja da auch nochmal drin. Aber dass ich da suchen muss, also zwischen den Religionen und innerhalb der Religion auch nochmal, was so die Zeichen der Zeit und der Ruf der Stunde sind, so, das gehört schon hin. Und da wird man, das müsste man in dieser Form jetzt versuchen aufzudecken. Und da hat er gemeint, ich muss dazu zurückgehen, erstmal auf eine neue und vernünftige Anthropologie. Ich will also beim nächsten Mal nochmal davon reden, zum Schluss also dieses Semesters dann zu dem Gedanken, dass er ein, vielleicht ist ein bisschen zugespitzt, so hatte ich damals meinen Vortrag hier in der Hochschule hier genannt, zu seinem 100. Geburtstag, das hieß Rahners theozentrische Anthropozentrik. Also dieser Gedanke zu sagen, dass er also hier den Menschen in den Mittelpunkt rückt, um eben auf Gott richtig zu lenken, weil das der Weg ist, wie wir es eigentlich nur machen können. Und ich hoffe, Sie können das so einigermaßen so akzeptieren, wie ich das hier mache, aber wir hätten ja natürlich auch einfach einen Rahner-Aufsatz nehmen können in dem Semester und den miteinander lesen. So ist das so ein bisschen so herumgehüpft, da und dort, aber ich meine, das sei unmittelbarer, führt das mehr auf unsere Fragen hinein, es so zu machen oder so. Dass ich das nächste Mal nochmal so aufnehme und dann sehen wir mal, wie wir das weitermachen dann. Inzwischen ist ja schon die Auswertung, hat man ja schon gekriegt, also waren ja halbwegs zufrieden mit mir. Das ist nicht der Punkt, sondern dass man tatsächlich sagt, wie macht man es? Das ist schwierig. Nicht? Das war also eigentlich so diese Grundentscheidung. Soll ich also überhaupt jetzt sagen, ich nehme einfach zwei Aufsätze von ihm und wir lesen die miteinander und sprechen die durch, oder macht man es nicht lieber so, dass man auch so den Hintergrund mit einbezieht und wie das eigentlich heute wäre, wenn man schon also dieses Geschenk hatte, dass man ihn also selber so erleben konnte, ja auch in der Nähe mit ihm da reden und diskutieren konnte. Darum will ich das irgendwie so weiter probieren. Also trotzdem ist natürlich an das Ganze auch nochmal eine Frage zu richten. Und da ist, also die eine Frage haben wir ja schon ein bisschen so liegen lassen, dass eben Rahner sagt, er fängt mit der Frage an und Koret ist ihm daher gefolgt, während ich lieber einsetzen würde bei der Frage der Behauptung und des Durchvollziehens. Was die Leute kritisiert haben und bis heute kritisieren, ist eben genau dieser transzendentale Ansatz. Sie sagen, warum willst du eigentlich zuerst über den Menschen reden, während ja vielleicht von Gott her die Sache ganz anders aussieht. Nicht? Während er sagt, wenn Gott den Menschen schafft, dann schafft er ihn so, wie er ihn haben will, damit er ihm auch diese Botschaft bringen kann. Das heißt, wir müssen dieses Wort, Hörer des Wortes, nach zwei Richtungen lesen. Also die erste Bedeutung heißt einfach, der Mensch ist einer, der in der Unübersichtlichkeit seines geschöpflichen Daseins und, wie wir dann nochmal wissen aus der Offenbarung nach dem Sündenfall, dass wir so gar nicht gedacht waren, bloß wie wir jetzt sind in unserer Situation. Wir dürfen also unsere jetzige Psychologie und unsere jetzige Welt nicht verwechseln mit dem Menschen überhaupt. Das geschieht aber ständig. Das ist auch eine Anfrage an Drebermann übrigens. Dass er sagt, zum Beispiel sagt er, der Mensch kann gar nicht anders als sündigen. Das ist ja so ein Punkt. Deswegen hat er ja extra auch mal geschrieben, gegen also Kardinal Kaspar und den Splett, dass er gesagt hat, die sind ja Leute, die hier in der falschen Weise für die Freiheit eintreten des Menschen, gegen die Augustinus immer schon geschrieben hat. Ne? Sondern sagt, wenn die sagen, man könnte sowas auch vermeiden. Und er sagt, nein, der Mensch kann das nicht vermeiden. Worauf zu sagen wäre, der Mensch, wie er heute lebt, tatsächlich nicht. Aber das kann man nicht sagen für den Menschen als solchen. Und du kannst nicht einfach bloß von unserer jetzigen Situation ausgehen, die die Theologen infralapsarisch nennen. Lapsus ist der Fall, der Sturz, der Fehler. Infralapsarisch heißt nachsündlich, nach dem Fall. Und da ist dieses, zur christlichen Anthropologie gehört dieses Stadiendenken, im Prinzip erstmal gut und in Ordnung, aber natürlich versuchbar, weil man geprüft werden muss. Dann kommt der Sündenfall. Nach dem Sündenfall ist der Mensch unter seinem Niveau gestört in sich und die Menschen untereinander. Und dann ist der dritte Schritt das Erlöstsein durch Jesus Christus. Also ich kann nicht einfach sagen, wie das eben jetzt so sonst ein Psychologe oder Philosoph macht, der Mensch ist so, wie er ist und beschreibt ihn als menschliche Natur, sondern der Theologe wird sagen, so ist der Mensch, aber so ist er jetzt. Du kannst nicht behaupten, dass unsere Weise, wie wir hier unsere Endlichkeit, unsere Grenzen und unsere Unvereinbarkeit erleben, dieselbe ist, wie sie eigentlich von Gott her gedacht ist. Das ist ein Offenbarungssatz. Das kann man nicht philosophisch behaupten. Das ist richtig. Sondern das ist also ein Glaubenssatz, zu sagen, hier ist was passiert. Rahner fängt zum Beispiel seine berühmte Theologie des Todes so an. Der sagt, dass alle sterben, das ist überhaupt kein philosophischer Satz, sondern das ist ein Offenbarungssatz. Dann muss man sich fragen, was heißt das jetzt? Natürlich sterben wir biologisch, weil eben irgendwann da die Kopien nicht mehr klappen und so alte Geschichten. Nicht? Das ist ja alles wahr. Aber was heißt das jetzt grundsätzlich? Nicht? Also, die Anfrage, wenn er so formuliert, das geht gar nicht anders, der Mensch ist eigentlich tragisch, wird hier gesagt, nein, der Sündenfall ist keine Tragik, sagt also die klassische christliche Anthropologie. Der Sündenfall ist nicht ein Fall der Tragik. Tragik kommt erst nach dem Sündenfall. In dieser merkwürdigen Verknüpfung. Zum Beispiel, das ist so eine Zumutung an Nichtchristen. Das machen ja die Juden nicht mit und der Islam auch nicht. Die Juden sprechen zwar von dem Sündenfall, was im Koran nicht vorkommt, aber auch die reden nicht von Erbsünde. Das tun nur die Christen. Und da kann man noch mal gucken, was heißt das jetzt dann noch mal, nicht? Das ist so ein Punkt.
Da könnte das sein, dass da was drin ist, wie ein christlich erzogener Mensch, der sich abgestoßen fühlt von vielem, was auf der Welt passiert. Mhm. Dass ein für uns doch auch guter Mensch schlecht handeln muss.
Ja.
Also, ich meine, gegen etwas vorgeht, zum Beispiel dann auch mit Gewalt oder mit Waffen ja. Oder so. Also, so eine Herausforderung, die gibt es ja im Leben.
Die gibt es.
Wir sind weitgehend jetzt irgendwie entfernt davon, was ja fast irreal ist, aber es gibt natürlich eine Wirklichkeit, wo das ansteht, dass der gute schlecht. Ich sage es jetzt ein bisschen schlecht.
So ist es.
Dass der Gute schlecht werden muss.
Ja, ja. Eben deswegen würde ich es eben nicht so formulieren. Ja.
Dann, was danach kommt, dann hat er ja dran zu knacken. Das
ist ja
genau der Punkt danach.
Ja, aber vorher schon, also ich bleibe schon dabei zu sagen, dass ich vom Bösen nur reden kann, wenn es, also gegen das Gewissen und gegen die Menschlichkeit ist. Also dass ich Dinge tun muss, die bedauerlich sind und die besser wären, man hätte nicht eine Situation, wo man das tun muss. Da sind wir uns wieder einig. Mir läge nur daran, das nicht zu verwischen mit dem anderen, weil das die übliche Verteidigung von Sündern ist, um jetzt nicht von Verbrechern zu reden gleich, da wird es nochmal deutlicher, dass man sich irgendwie versucht zu entschuldigen und zu sagen, das sei unausweichlich. Also daran läge mir, also das von wirklicher Schuld ist nur die Rede, wo sie um einen hohen Preis vielleicht des eigenen Lebens und des Lebens auch anderer mit, dass also Schuld jedenfalls nicht sein darf. Und die üblen Folgen, die dann sind, die ungewünschten Folgen, die dann leider in Kauf genommen werden müssen, sind nicht identisch mit dem wirklich jetzt dem Bösen und der Schuld. Ich mache also einen scharfen Unterschied zwischen Bedauern und Bereuen, zum Beispiel. Ja.
Nach dem Ersten Weltkrieg oder schon vorher. Und der beschreibt so eine Lebenssituation, dass es eben da kein Auskommen gibt. Entweder ich spreche jetzt da von Soldaten, die in einer bestimmten Situation sind, entweder ich töte oder ich werde getötet.
So ist es, das gibt's.
Ja,
ja.
Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten, also es kann man praktisch nur aus diesem letzten Sein heraus vielleicht dann beantworten.
Wir können es gar nicht beantworten, aber also jetzt konkret das zu lösen, aber grundsätzlich bleibe ich dabei, erstmal helfe ich mir ja schon gerade an diesem Punkt, weil Sie es ansprechen, ja, damit dass ich sage, in der hebräischen Bibel wird nicht das Töten verboten, sondern nur das eigenmächtig Totschlagen. Nicht, weil wir haben ja immerhin in Deutschland haben wir einen höchstrichterlichen Entscheid, dass man in Deutschland sagen darf, Soldaten sind Mörder. Das darf man sagen bei uns, weil die eine völlig blinde Geschichte von Meinungsfreiheit haben. Genau wie da jetzt in Frankreich alle rumlaufen und sagen, ich bin also dieses Mistblatt da mit seinen Karikaturen, anstatt zu sagen, ich finde das Wahnsinn, dass man da Leute erschießt deswegen, aber dass ich da rumlaufe mit einem Plakat, ich gehöre zu dieser Redaktion, was die sich da dauernd erlaubt über Jesus und Maria. Also die französische Kirche hat 17 Prozesse gegen die geführt und alle verloren, von wegen der Meinungsfreiheit. Also das muss man schon nochmal auch mitsehen. Nicht, dass es also hier also solche Übersteigerungen gibt auf so einer Geschichte.
Ja, trotzdem ist es aber der Test so,
ja,
der Menschen jetzt.
So ist es. Man darf auf keinen Fall also Leute erschießen, da muss man dagegen sein. Aber sich ein Plakat umzuhängen und zu sagen, ich gehöre zu der Redaktion, das ist wieder mal, heute sagte mir dann einer, das ist halt so typisch französisch, jemand fällt sowas ein und dann sind die halt alle dafür. Ne? Denn das geht eigentlich eben nicht, meine ich. Und deswegen nochmal zurück, also das Gebot heißt nicht, du sollst nicht töten. Und dass der Soldat schießen muss, heißt nicht, dass er zum Bösen verurteilt wird, weil es eben nicht in jedem Fall böse ist zu schießen. Der finale Rettungsschuss des Polizisten ist nicht böse, sondern ist Hilfsnotwehr. Ich darf in der eigenen Notwehr nach klassischer Ethik nicht schießen auf den anderen. Also doch, ich darf schießen, aber ich darf nicht wollen, ihn zu töten. Ich muss versuchen, den Tod zu vermeiden. So steht es beim Thomas schon. Nicht? Aber in der Hilfsnotwehr, weil ich da ja nicht mein Leben opfern würde, sondern das eines anderen, bin ich nicht bloß erlaubt, sondern verpflichtet, als jetzt Scharfschütze, den Geiselnehmer zu erschießen, um die zu retten. Und das würde ich nicht nennen, hier wird jetzt Böses erlaubt. Hier sind wir jetzt wieder, hatten wir schon, die Zeit ist auch rum, trotzdem, das darf ich noch sagen. Also wir sind wieder natürlich hier auch beim konfessionellen Punkt wieder. Er hat das schon öfter angesprochen, für Bonhoeffer war das Attentat auf Hitler eine schwere Verfehlung gegen das fünfte Gebot. Für Katholiken nicht. Weil eben es Hilfsnotwehr sein kann, ein Menschen, der ein ganzes Volk hier bedroht und der nicht anders ausgeschaltet werden kann, als dass man ihn direkt tötet, dass das nicht bloß erlaubt, sondern sogar geboten sein kann. Aber ein so großartiger Mann und verehrenswürdiger Mann wie Bonhoeffer sagt, nein, das ist eine schwere Sünde gegen das fünfte Gebot, aber wir müssen das tun und Gott wird es uns vergeben. Also sogar innerhalb des Christlichen wird das zum Teil so formuliert. Und das will ich Ihnen ja auch nicht vorenthalten, dass das so ist. Nicht? Nur für mich als Katholiken kommt das nicht in Frage, zu sagen, das ist eigentlich eine Sünde, aber die muss ich tun und Gott wird sie mir schon verzeihen. Sondern dann, das ist für mich ein moralischer Bankrott. So kann ich nicht denken und handeln. Sondern für mich ist klar, dass das also dann eben erlaubt sein muss. Und wenn es mir nicht erlaubt ist, darf ich es gar nicht tun und nicht sagen, das wird schon irgendwie gehen. Und wie der das macht, weiß ich nicht. Der Bonhoeffer. Nicht? Aber bis dorthin reichen unsere Fragen. Um das, also ist gut, dass wir nochmal auf so ein Beispiel kommen. Unvereinbarkeit schon bei so einem Punkt zwischen Christen, denen es beide um das Gute, um das Christliche geht und all das, die in einem so Punkt, der wahrhaftig nicht nebensächlich ist, im Widerspruch stehen.
Aber wir wollen doch eigentlich nicht, dass die Täter, die das jetzt gemacht haben, dass die das tun, unabhängig jetzt von diesem...
Nee, an sich sollte es nicht sein.
Und da werden wir dann doch bei Kant, der dann sagt, mach etwas, was man dann vor allem am ganzen Tag...
Ja, ich behaupte auch, da kehrt es genau wieder. Ich würde eben behaupten, es ist vor dem Ganzen verantwortbar. Und andere werden sagen, nein. Das war ja zum Beispiel das Problem vor allen Dingen der Offiziere unter den Attentätern. Die sagten, wir haben einen Eid geschworen und an seinen Eid ist man gebunden. Und jetzt zu begreifen, dass ich an diesem Eid nicht mehr gebunden bin, weil er einfach nur missbraucht wird, das hat nicht jeder geschafft. Und dann durfte er natürlich das auch nicht tun, dann, nicht? Wenn sein Gewissen es ihm verbietet. Da sind wir uns dann wieder einig.
Es gab ja so.
Ja, eben, gab es ja. Ja, eben, nicht? Gab es ja. Schönen Dank. Bis nächste Woche. Nicht? Also ich hatte, am Anfang waren, glaube ich, noch nicht alle da. Ich hatte gesagt, dass ich beim letzten Mal hatte ich ja Bücher angeboten und ich habe hinterher zu viel Geld gehabt. Ich habe 7 Euro zu viel gehabt, ob die jemandem fehlen. Das war die Frage. Das andere ist, dass ich hier nochmal 2 Prospekte hingelegt habe zur Tagung. Das eine ist eine Tagung über Louis, das ist ein Studientag in Mainz. Das wird kaum für jemanden von Ihnen hier, wenn Sie vielleicht hat jemand Freunde, die ja darauf aufmerksam machen möchte. Das andere ist eben am Wochenende im März in Irmsleben, von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag, das Glück. Das liegt ja näher dran, und das ist vielleicht für jemanden für Interesse, deswegen habe ich beide mitgebracht.